Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Es scheint, meine Damen und Herren, als wüchsen Menschen in Zeiten der Corona-Krise über sich hinaus. Allerorten entstehen Initiativen, in denen sich Hilfsbereite zusammenfinden, sei es um bedürftige Nachbarn zu unterstützen, um die Versorgung von Obdachlosen sicherzustellen, um behinderten Menschen in besonderen Situationen beizustehen oder auch um Landwirten zu helfen, die vor dem Ruin stehen, wenn sie keine Erntehelfer finden. Diese ganzen Initiativen machen Mut und in unserer Sendung möchten wir über die kleinen und die großen Hilfs- und Unterstützungsinitiativen sprechen. Sie können uns anrufen. Ich nenne Ihnen gleich die Telefonnummer. Willkommen zum Vormittag im Deutschlandfunk mit Andrea Stopper, Mikrofon. Rufen Sie uns an und berichten Sie von den Ideen, die Sie oder andere entwickeln oder die Sie gemeinsam entwickeln und erzählen Sie von Ihren konkreten Taten, um uns allen durch diese schweren Zeiten zu helfen. 00800, die kostenfreie Telefonnummer 4464 4464, nochmal 00800 4464 4464. Friedrich Hölderlin hat gesagt, wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Und das wollen wir uns einordnen lassen. Dr. Christoph Quarch ist am Telefon zugeschaltet, Philosoph und Autor. Hallo, Herr Quarch.
Ja, hallo, guten Morgen, Herr Stopp.
Da hört er uns. Wir hätten uns, wir beide, es vor einigen Wochen nicht träumen lassen, dass wir auf diesen Aspekt zu sprechen kommen miteinander. Da waren Sie nämlich im Sonntagsspaziergang zu Gast und wir haben uns unterhalten über die philosophischen Inspirationen für Reisende. Dieses Büchlein hilft uns auch in diesen Zeiten, wenngleich wir nicht mehr reisen können, und wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf, wie soll ich sagen, das philosophische Futter, was wir gerade in diesen Zeiten sehr, sehr nötig haben. Deswegen ist es schön, dass Sie diese Sendung begleiten bis 11 Uhr, in der wir ja Revue passieren lassen wollen, was die Menschen sich so alles ausdenken, um einander beizustehen. Und jetzt kommen wir nochmal auf Friedrich Hölderlin. Sie haben über ihn geschrieben: Zu sein, zu leben, das ist genug, heißt der Titel. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass das Menschsein sich eigentlich darin erschöpft, wirklich zu sein, gegenwärtig zu sein, präsent zu sein. Dass wir gar nicht immer unbedingt irgendwelchen besonderen Zielen hinterher hecheln müssen, dass es nicht darum geht im Leben, dass wir all unsere Wünsche und unsere Ideale verfolgen und erreichen können, sondern dass wir wirklich gegenwärtig präsent sind, dass wir die Welt, in der wir leben, wahrnehmen, dass wir mit der Welt, in der wir leben, in einem guten Austausch sind, in einer guten Interaktion mit anderen Menschen. Es ist ein Wort, das den Menschen ein wenig zur Demut und zur Bescheidenheit einlädt, dass ihn darauf aufmerksam macht, dass wir als Menschen Teil eines großen Ganzen sind, in das gut eingefügt zu leben, eigentlich unserem Leben die Erfüllung schenkt.
Gelingt das denn, Christoph Quarch, in diesen Zeiten unter der Corona-Bedrohung besonders gut oder eher schlecht, das zu begreifen, was Sie gerade sagten, zu sein, zu leben, das ist genug?
Ich glaube, das hängt von jedem Einzelnen ab und deswegen möchte ich da auch keine pauschale Auskunft darüber erteilen. Ich glaube, diese gegenwärtige Situation kann eine sein, die Menschen dazu einlädt, ein bisschen innezuhalten, zu sich zu kommen, zur Ruhe zu kommen, vielleicht auch mal die bisherigen Prioritätensetzungen neu zu überdenken und sich zu fragen, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg und gibt mir vielleicht diese Krise tatsächlich auch die Chance, etwas von dem loszulassen, was in den letzten Jahren nicht gut gelaufen ist. Viele haben ja auch immer über Stress und Atemlosigkeit geklagt. Jetzt ist plötzlich bei vielen jedenfalls alles anders geworden. Ich rede ganz ausdrücklich nicht von den Menschen im Gesundheitssystem, die in einer völlig anderen Situation sind. Also das kann eine Chance sein, wirklich zum Innehalten, zum Zu-sich-Kommen. Es kann aber auch sein, dass einfach die Sorge, die Angst vor Existenzverlust und dergleichen die Menschen in eine zunehmende Aktivität treibt oder geradezu in Aktionismus, was dann auch oft zu inneren Anspannungen führt, was auch verständlich ist. Also ich denke, man kann diese Zeit nutzen, um zu sich zu kommen und vielleicht wäre das auch nicht das Schlechteste, was man in ihr im Augenblick tun kann.
Herr Quarche, ich muss jetzt mal vielleicht sogar frecherweise Sie was Persönliches fragen. Den Philosophen Christoph Quarch fragen. Sie geben uns ja Handreichungen schriftlicher Art. Über andere werden wir gleich dann noch sprechen. Lektionen von Corona haben Sie auch verfasst. Das werden wir dann nachher erwähnen. Was tut denn der Philosoph Christoph Quarch womöglich ganz im praktischen Leben darüber hinaus, um anderen zu helfen?
Also meine Gabe ist im Prinzip mit Worten und einem offenen Ohr anderen Menschen in den Situationen, in denen sie sich jetzt befinden, beizustehen. Das heißt, ich habe in letzter Zeit sehr viele Gespräche geführt mit Bekannten, mit Freunden, auch mit Menschen. Ich sage es jetzt mal so aus meinem Kundenkreis, denn ich mache ja auch viele Philosophiereisen, habe da sehr viele alte Teilnehmer, die wir anrufen, bei denen wir hören, wie es ihnen so geht, ob sie einfach Beistand brauchen, ob wir ihnen etwas schicken können. Ich habe auch meine Geschäftspartner in Italien immer wieder kontaktiert. Das ist nun, sagen wir mal, eine relativ angenehme Weise, diesen Menschen beizustehen, denn dabei handelt es sich zum Teil um Winzer oder Hotelbetreiber, denen man eine große Freude macht, wenn man ihnen ein paar Kisten Wein abkauft. Also ich versuche einfach so in meinem persönlichen Bekanntennetz zu fragen, womit kann ich dienen, was kann ich helfen? Und ich versuche den Menschen einfach, ja, auch durch Worte und durch gute Gedanken oder durch Zitate von Hölderlin Mut zuzusprechen, Zuversicht zu geben und vielleicht ein bisschen Trost, wenn es denn an der Zeit ist, zuzusprechen.
Ja, sagen wir nochmal, da zitieren wir nochmal Friedrich Hölderlin. Wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Herr Quarch, Sie bleiben schön bei mir und ich lade Sie ein, gerne mitzukommentieren, zumindest zuzuhören, was unsere Hörerinnen und Hörer uns erzählen und berichten. Und wir telefonieren zunächst ins Vogtland. Dort erreichen wir Karin Fetzer in Reichenbach im Vogtland. Frau Fetzer, erzählen Sie uns, was haben Sie sich ausgedacht, um anderen Menschen zu helfen?
Ja, erstmal einen schönen, wunderschönen guten Morgen. Und meine Mutter wohnt in München und ich bin eben oder kann sie leider dann eben nicht unterstützen mit Einkäufen und habe durch Zufall eine relativ große Gruppe auf Facebook gefunden, die Corona Care. Und habe dort mich eingetragen und habe dort versucht, eben jemand dort aus der Postleitzahlenecke zu finden. Und da haben sich dann sofort eben drei Leute mir geschrieben und haben gesagt, ja, wir könnten das übernehmen. Und das war eigentlich so dieser Anstoß, ja, hier im Vogtland, in Reichenbach, in Mühlau und in Netzschgau selbst so eine Gruppe zu gründen. Mhm. Ja, und wir sind jetzt seit 12 Tagen eben existieren wir und wir haben über 700 Mitglieder. Und
was bieten Sie konkret an, Frau Fetzer, was bieten Sie konkret an und was wird genutzt auf der anderen Seite?
Also eigentlich hatten wir ja wirklich gedacht, Mensch, wir gehen gerne dann eben für Eltern oder Familienangehörige, die hier im Vogtland sind, einkaufen, wo eben die Kinder selbst nicht mehr hier in der Nähe sind. Und das hat sich aber dann gleich sowas von ausgeweitet, dass wir eben auch selbst für Kinder, die jetzt an den Hausaufgaben sitzen, dass eben teilweise sich Schüler, Studenten und auch selbst Lehrer bereit erklärt haben, das zu übernehmen. Wir machen Werbung für die Unternehmen, die hier in Reichenbach sind, die kleinen Geschäfte, die schließen mussten, dass man trotz dem anrufen kann und sich sein Zeug dann eben liefern oder eben auch abholen kann. Viele Gaststätten, die jetzt eben wirklich gar nicht wissen, wie sie überleben sollen, die jetzt eben Mittagsdienste anbieten oder auch Essen zum Liefern und zum Abholen.
Ja.
Wir haben einen Rechtsanwalt dabei, der eben Unterstützung bietet, jetzt gerade für Reisen, die jetzt nicht angetreten werden können oder eben auch selbst Arbeitsrecht jetzt.
Also, und ja. Frau Fetzer, wie wird das abgefragt? Also können Sie sich da vor Anfragen, ja bitte helft mir mit diesem oder jedem Angebot, kaum mehr retten?
Das ist total irre. Es sind ganz viele, die was bieten, die mich eben teilweise wir haben eine Hotline eingerichtet, wir haben uns dazu extra noch eine Telefonnummer zugelegt und von Freunden ein Telefon dafür bekommen. Ja, da haben schon sehr, sehr viele angerufen und mir ihre Telefonnummer und ihren Namen und ihre Adresse und so alles übermittelt, die dann eben gerne weitergegeben werden darf. Beziehungsweise eben, es gibt auch ganz viele, die eben auf die Seite posten und sagen, ja, das würde ich gerne anbieten, da würde ich gerne mithelfen. Also es ist unglaublich.
Und ja. Aber die, da warten viele von denen, warten auf die Anfrage andererseits.
Genau, genau. Aha. Und die erste Anfrage, also wir hatten ja gestern Abend zusammen gesprochen, und die erste Anfrage um ein Hilfsgebet ist gestern genau zu dieser Zeit reingekommen. Und da wurden auch gleich, haben sich zwei gemeldet und haben gesagt, ja, wir übernehmen das, das ist gar kein Problem.
Ist das denn Ihrer Ansicht nach, Ihrer Erfahrung nach, eine Frage der Information? Also das entnehmen wir hier auch vielen Zuschriften schon. Okay, es ist die Bereitschaft da, in der Bevölkerung breit zu helfen. Aber wie kommen die Menschen zusammen? Also wie schaltet man sich zusammen? Und das ist ein Informationsproblem. Sehen Sie das auch eher so? Also in dem Moment, wo es bekannter wird, was Sie anbieten, wird auch die Nachfrage dann steigen?
Ich denke, dass dadurch, dass wir hier zum Glück noch ein kleines bisschen hinterherhinken mit den Zahlen der Krankheit, denke ich mal, dass wir da jetzt noch nicht ganz so am Laufen sind, wie zum Beispiel in anderen Gebieten, wo das eben sehr stark schon genutzt wird. Wir haben auch durch die Presse, durch die hiesige Presse, ist das eben auch schon vermittelt worden. Also ich denke, das läuft jetzt an.
Das läuft jetzt an. hilfe@reichenbach-vogtland.de, ne? Das ist die richtige Adresse.
Nee, wir haben Corona Care und genau.
Aber das findet man im Netz mit Sicherheit.
Ja, natürlich. Mhm. Also wie gesagt, wir sind im Facebook sehr, sehr aktiv und da nutzen wir das natürlich.
Frau Fetzer, wir fragen Dr. Christoph Quarch, gibt es eigentlich eine Hemmung, sich helfen zu lassen? Weil das könnte man ja eventuell entnehmen. Gibt eine große Bereitschaft zu helfen, aber wenn man sich helfen lässt, gesteht man ja auch irgendwie ein, dass ich bedürftig bin. Wie ist da die Seelenlage?
Ich glaube, diese Hemmung gibt es durchaus, weil ich höre auch von vielen Freunden, vor allen Dingen allerdings jetzt in Großstädten, gerade gestern habe ich mit einer Kollegin aus Hamburg gesprochen, dass es dort eben sehr große Hilfsbereitschaft gibt, gerade auch junge Leute, die gerne ihre Dienste den Älteren anbieten, aber dass relativ selten oder wenig auf diese Angebote zugegriffen wird. Also es scheint quasi einen Überfluss an Hilfsbereitschaft zu geben, bei einer vergleichsweise geringen Bereitschaft, sich helfen zu lassen.
Besser als umgekehrt. Das kann damit
zu tun haben. Natürlich, es ist also, sagen wir, was den Spirit unserer Gesellschaft angeht, finde ich, das ist ein großartiges Zeichen, was mich wirklich auch sehr positiv stimmt. Ich finde es aber eben auch interessant, dass es so ist, dass es dieses Ungleichgewicht gibt. Es könnte sein, dass es damit zusammenhängt, dass gerade auch ältere Menschen stärker oder häufig von Einsamkeit bedroht sind und für sie ist deswegen eigentlich eine ganz wichtige Gelegenheit ist, mal zum Einkaufen zu gehen, um, wie man so sagt, wenigstens mal ein bisschen unter die Leute zu kommen oder rauszukommen und dass sie deswegen von diesen Einkaufshilfsangeboten gar nicht so gerne Gebrauch machen. Zumal im ländlichen Raum, wo man sich auch nicht unbedingt damit rechnen muss, jetzt sehr eng auf eng mit anderen Menschen zusammenzukommen. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr diese Haltung, ich lasse mir von niemandem helfen, ich schaffe das alles selbst, sondern es ist, glaube ich, eher diese Haltung, ich muss einfach auch mal raus und
will drei Worte an der Kasse mit der Kassiererin wechseln.
Ja, genau. Ja. Weil wir wissen alle, in unserer Gesellschaft ist Alterseinsamkeit einfach ein großes Thema. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass auch so etwas hier mit im Spiel ist.
Katrin Fetzer, vielen Dank nach Reichenbach im Vogtland. Und wir gehen nach Berlin. Barbara Sahner am Apparat. Jetzt sage ich erstmal ganz höflich guten Morgen, Frau Sahner.
Hallo, guten Morgen.
Frau Sahner, Sie sind in Quarantäne noch bis Ende des
30.03., ja.
Brauchen Sie Hilfe, bekommen Sie Hilfe?
Also natürlich brauche ich Hilfe. Ich hatte zwar im Vorfeld schon für meinen Bedarf, ich bin 72, wir Alten sollten ja sowieso zu Hause bleiben. Und da hatte ich schon für 14 Tage vorgesorgt. Aber das ist trotzdem nicht genug. Mein Sohn ist zum Glück in der Nähe und versorgt mich. Aber darüber hinaus habe ich aus dem Bekannten- und Freundeskreis 7 Hilfsangebote bekommen, die ich dann natürlich nicht nutze. Übrigens will ich auch sagen, für uns Alte bedeutet ja auch, sich helfen lassen zu müssen, was wir am meisten fürchten, ist ja, unsere Autonomie zu verlieren. Darum ist, sich helfen lassen zu müssen, ein Schritt. Ja, grundsätzlich.
Das haben wir gerade von Herrn Quarch, Sekunde gerade, Frau Sander, Sie haben weiter das Wort, das haben wir gerade von Herrn Quarch ja gehört, dass es eine Art Eingeständnis auch ist, der negativen Art, diese Autonomie eben zu verlieren. Herr Quarch, aber was könnte man an der Stelle machen? Sie können jetzt mit Frau Sander reden und ihr sagen, ach, in dieser besonderen Situation müssen Sie über diese Gefühlslage hinwegkommen?
Also mit mir muss er da nicht reden, weil ich das sowieso auch finde, aber im Freundeskreis höre ich das.
Was soll man da machen, Herr Quarch?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das eine wirkliche Lehre sein kann, die wir aus dieser Krise ziehen, beziehungsweise wenn man mal sich einfach das Gedankenexperiment wagt zu sagen, Corona könnte uns auch ein Ratgeber sein. Ich glaube, wir sind in den letzten Jahrzehnten sehr stark auf diesem Autonomie- und Individualitätstrip gelandet und konnten uns kaum noch vorstellen, dass ein Leben möglich sein könnte oder möglich sein müsste, indem wir eben die Dinge nicht alle selber in der Hand haben und wirklich auch auf die Solidarität und die Partnerschaft anderer angewiesen sind. Es ist nun mal einfach ein Tatbestand unseres menschlichen Lebens, dass wir Wesen der Verbundenheit, Wesen der Geselligkeit sind und der Mensch ist nicht dafür gemacht, allein zu leben. Mhm. Und ich glaube, dass tatsächlich diese Krise uns jetzt ein bisschen zu einem Erkenntnisgewinn diesbezüglich helfen könnte, dass es etwas Schönes ist, dass es etwas Kostbares und etwas Wertvolles ist, eben auch die Hilfe anderer anzunehmen und solidarisch, gemeinschaftlich mit anderen zu leben.
Jetzt kommen wir nochmal zu Ihnen, Frau Sander. Sie haben gerade gesagt, 7 Angebote hatten Sie. Was haben Sie angenommen von diesen 7?
Ich musste ja nicht, weil mein Sohn mir hilft und das ist natürlich sehr schön. Ich will noch sagen, eins der Angebote kam durch Aushang im Hausflur. Das finde ich sehr klug, weil viele in meinem Alter gar nicht mehr vernetzt sind. Die kriegen die Internetangebote gar nicht. Also sowas finde ich ist ein toller Tipp. Aber was ich eigentlich erzählen will, ich habe ja aus der Nachbarschaft so schöne Gesten bekommen, die mir wirklich das Herz erwärmt haben. Und das braucht man, wenn man eingesperrt ist. Ich hatte eine Flasche Wein vor der Tür eines Abends. Dann kriegte ich und klopfte es an die Tür. Ich gehe wieder, guck mal nach, was vor deiner Tür steht. Oder eine Packung Gummibärchen und 2 Stückchen Schokolade lagen dann da. Hm. Bücher lagen vor meiner Tür, unterhaltende Literatur. Also das finde ich großartig.
Wie sieht das mit Ihren Enkeln aus, Frau Sanner? Haben Sie Kontakt?
Das ist ja das Allergroßartigste. Ich habe das Glück, dass ich einen Balkon zur Straßenseite habe in der ersten Etage. Und so jeden zweiten Tag ungefähr kommt mein Sohn mit den Kindern vorbei. Dann stehen die da unten und erzählen mir was. Und ich kann von oben einfach Oma sein. Ja, das ist auch wirklich super. Und daran sieht man halt, dass dieses Social Distancing, dieser körperliche Abstand, bedeutet nicht Verlust von sozialer Nähe. Das muss es nicht heißen. Ah, es gibt soziale Nähe auch in körperlichem Abstand. Schwierig ist es doch übrigens. Es ist auch für mich schwierig.
Aber vielleicht fällt es ja in diesen Tagen, in diesen Wochen auch ein wenig leichter, das zu lernen, auch Hilfe anzunehmen und dafür einfach ein herzliches Dankeschön zu sagen. Und gerade flattert mir durch meine Kollegin Eva-Maria Götz, die diese Sendung vorbereitet hat, eine Mail auf den Tisch. Herr oder Frau Bruder schreibt, ich fahre mit dem Fahrrad an den Fenstern von mehreren Alters- und Pflegeheimen vorbei. Dann bleibe ich in großem Abstand kurz stehen und schaue, ob ich durch die großen Fenster der Aufenthaltsräume Leute sehe. Dann winke ich kurz und es ist immer ein wunderbares Gefühl, wenn jemand zurückwinkt. Also, Herr Quarch, es sind die kleinen Dinge, die zählen.
Es sind die kleinen Dinge, die zählen und ich finde, diese kleinen Dinge zeigen auch, dass wir eigentlich einen falschen Begriff haben, wenn wir von Social Distancing reden. Es sollte besser Physical Distancing oder sowas heißen, weil eben es gar nicht zu sozialer Distanz nahe kommt. Wir sehen ja diese kleinen Beispiele, die wir jetzt gehört haben, zeigen ja, dass Menschen durchaus auch sehr innovativ und kreativ sein können, wenn es darum geht, soziale Kontakte zu pflegen oder einfach zu realisieren. Und ich finde, in der Tat, hier zeigt sich, dass das in unserer Gesellschaft doch eine Bereitschaft zum Miteinander besteht oder auch eine Form von Gemeinsinn, von der man in der normalen Betriebsamkeit des Geschäftslebens der vergangenen Jahre eigentlich kaum noch etwas spüren konnte.
Das wird Karl Friedrich Gründler gerne hören, nehme ich jedenfalls an, denn wenn ich richtig informiert bin, er ist Pfarrer. Und?
Nee.
Nee, Sie wollen nur berichten aus der Kirchengemeinde.
Ich bin aktives Mitglied. Aha. Ich bin in der Gemeindeleitung, Gemeindekirchenrat.
Okay.
Mein Großvater war Pfarrer, ich nicht.
Gut, aber was läuft in Ihrer Kirchengemeinde?
Hoffnungskirche Berlin-Pankow, wir sind 3600 Mitglieder und so 200 Leute gehen regelmäßig zum Gottesdienst. Also die kennt man vom Sehen. Ich bin da seit 7 Jahren, ich bin 66 Jahre alt und ich würde sagen, 66 Leute hier aus meinem Kiez kenne ich persönlich mit Namen. Ja. Die Pfarrerinnen haben sofort angefangen, die Senioren anzurufen. Braucht ihr was? Soll euch jemand helfen? Die haben auch die Telefonnummern verteilt, dass andere Leute anrufen. Und die brauchen gar nicht so viel. Ja, die lassen sich teilweise gar nicht so bremsen. Die gehen auch selber raus und können sich auch selber schützen. Anderen wird eingekauft. Ja. Für mich ist, ich telefoniere halt auch ein bisschen mehr als sonst mit denen. Die sonst sieht man sie halt beim Kirchcafé und jetzt telefonieren wir. Und ich erfahre selber interessante Storys, die ich sonst vielleicht nicht erfahren hätte. Also wer in der Gemeinde ist, die gut aufgestellt ist, der ist auch gut vernetzt. Und da geht es uns nicht schlecht.
Das würde ja, Herr Gründler, und da ziehe ich jetzt Herrn Quarch wieder mit rein, bedeuten, es muss nicht unbedingt der Google-Hupf sein, den ich physisch vor die Tür stelle, sondern mindestens genauso wichtig ist der Anruf, um einfach zu sagen, ich bin da, hast ein Problem, sag's mir.
Genau, wo geht's lang, wie geht's dir, mal gehst du raus, ja. Also und es ist für mich auch hochspannend. Ja. Eine, die war auch immer sehr aktiv, lässt sie nicht bremsen, die hat einen entfernten Bekannten, den musste jetzt beerdigen. Sie ist hingegangen, sie war die Einzige neben dem Beerdiger. Ja. Und ja, spricht ihm dann noch einen Psalm und einen Segen und solche Sachen erfahre ich, die würde ich sonst vielleicht gar nicht hören.
Ja. Eigentlich läuft es gut bei Ihnen. Machen Sie so weiter, Karl Friedrich Gründler in Berlin. Danke, dass Sie angerufen haben. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich mich bei Frau Sahner schon bedankt habe. Dann schiebe ich das jetzt noch nach. Herzlichen Dank, Frau Sahner, auch in Berlin. Herr Quarch, noch eine halbe Minute haben wir bis zu den Nachrichten. Aber dann geht unsere Sendung ja weiter. Sie hören ja hier den Vormittag im Deutschlandfunk, wie wir uns jetzt gegenseitig helfen. Wir wollen ein paar Beispiele Revue passieren lassen. Eine Hörerin aus Bad Homburg schreibt mir, sie ist 70 Jahre alt. Sie bekommt Essen von einem Freund in den Hausflur gestellt. Ansonsten lebt sie allein und sie sagt, die Corona-Zeit ist für mich eine sehr große Herausforderung. Also mit diesem Thema werden wir uns auch gleich gestalten. Herr Quarch, Sie kommen jetzt gar nicht mehr zu Wort, obwohl ich Sie angekündigt habe, denn in 20 Sekunden sind die Nachrichten. Aber Sie bleiben bei uns und Sie, meine Damen und Herren, können noch eine halbe Stunde lang anrufen. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Auch mailen ist möglich. lebenszeit@deutschlandfunk.de die Adresse. Der Vormittag im Deutschlandfunk. Füreinander da sein, wie wir uns jetzt gegenseitig helfen. Ihre konkreten Aktivitäten sind gefragt. Sagen Sie sie uns. Ich habe einige Mails auf meinem Tisch liegen. Vieles geht auch über die Finanzen. Hier schreibt Frau N. aus Dresden. Wir haben uns entschlossen, unsere zurückerstatteten Kita-Beiträge zu spenden. Zum Beispiel für Projekte, bei denen es um Kinder geht und die lokal sind. Die Arche, Lacrima, Trauerbegleitung für Kinder, Kinderkrebshilfe und so weiter. Und sie sagt, es gibt vielzählige Möglichkeiten, die derzeit Hilfe benötigen, zum Beispiel die Tafel oder Unterstützung für Kinder in Flüchtlingsheimen und so weiter. Ein Ruderverein erhöht seine Beiträge ganz bewusst nicht. Und hier schreibt Frau Wagner, sie kaufe im Supermarkt ein und dann runde sie den Betrag an der Kasse großzügig auf für die Kassiererin. Und genauso mache sie es bei der Post, weil doch diese Mitarbeiter in vorderster Front stünden. Dr. Christoph Quarch, unser kompetenter Gesprächspartner, Philosoph, Autor. Ich hatte das schon gesagt, es hat begonnen mit 12 Lektionen von Corona, die Sie zu Papier gebracht haben. Daraus sind mittlerweile schon 15 geworden. Das Büchlein heißt Neustart, 15 Lehren aus der Corona-Krise im Legenda Q Verlag erschienen. Aber wenn ich auf Ihre Lektion Nummer 4 gehe, dann sagen Sie da, das Zeitalter des Egoismus ist vorbei. Das Zeitalter der Solidarität muss nun beginnen. Ist es wirklich so, dass wir in diesen Zeiten weniger oder nicht mehr egoistisch sind in unserer deutschen Umwelt?
Ich sage ja, das Zeitalter der Solidarität muss jetzt beginnen, womit auch gesagt ist, dass das natürlich nicht von heute auf morgen passieren kann. Aber wir haben ja schon jetzt in der ersten Hälfte dieser Sendung ganz viele tolle Beispiele dafür bekommen, dass dieser Geist der Solidarität und dass man auch in der Philosophie gerne den Gemeinsinn nennt, durchaus lebendig ist in der Gesellschaft, vielleicht einfach auch überlagert, überschattet worden ist von dieser unglaublichen hektischen Betriebsamkeit, die das Geschäftsleben vielen Menschen auf sich aufgezwungen hat. Wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, dass wir in einer Welt leben, die im Wesentlichen von einer Marktwirtschaft geprägt ist, die die Menschen quasi dazu zwingt, in Kategorien von Konkurrenz und Erfolgsdruck zu denken. Dieser Markt, der von den Propagandisten dieser Ökonomie immer als eine Art Fetisch verehrt worden ist, der hat tatsächlich in dieser Krise weitgehend versagt. Und von daher glaube ich, dass wirklich ein Umdenken stattfinden wird in der Ökonomie, aber auch bei den einzelnen Menschen, dass wir etwas wegkommen von diesem Konkurrenzdenken und tatsächlich die Schönheit und den Wert des Miteinanders neu erkennen werden.
Aber dazu gehört ja auch die philosophische Erkenntnis. Und damit beginnen Sie Ihr Kapitel 4. Niemand ist Herr und Meister seines eigenen Lebens.
Exakt, wir hatten ja schon mal dieses Thema Autonomie und ich denke, das gehört eben auch zu den Punkten, wo ein Umdenken an der Zeit ist. Das Menschenbild, das dieser Ökonomie und damit eben unser aller Lebensstil zugrunde liegt, ist eines, das sehr stark auf der Idee aufsetzt, der Mensch könne Kraft seines Willens, Kraft seiner Fertigkeiten, seiner Technik, seiner Intelligenz und dergleichen sich das Leben so zurechtlegen oder so gestalten, wie er es gerne möchte, so frei nach Pippi Langstrumpf, ne, wie du willst, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ganz so einfach ist es eben nicht. Das lernen wir gerade, teilweise sehr schmerzhaft in dieser Zeit. Wir sind eben tatsächlich immer auch Teil einer Gesellschaft, mit der wir irgendwie klarkommen müssen, die uns auch helfen kann. Wir sind Teil einer Natur, die uns in Gestalt von Mikroben auch durchaus ein Problem sein kann, aber mit der wir auch in Harmonie und Frieden zu lernen haben. Ja. Und genau das, denke ich, kann eine der wichtigen Lektionen aus dieser Zeit sein, die uns dann eben auch hilft, sagen wir mal, mit dem, was da auf uns zukommt, infolge des Klimawandels besser
klarzukommen. Renate Maslowski, Hörerin, die Sie jetzt hier aufgeschaltet sind in das Live-Programm des Deutschlandfunks. Wie sieht's aus mit der Harmonie in Ihrer Familie? Erzählen Sie uns bitte.
Ja, schön. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt publik mache. Aber es ist wirklich ein schöner Tipp. Also ich bin selber 75 Jahre alt, lebe alleine, habe aber erwachsene Kinder in Freiburg und komme aber eigentlich seit langem an diese 10-, 14-jährigen vorpubertierenden Kinder, Enkelkinder, schwierig dran. Das ist dann immer irgendwie so gnädig, was sie dann mit mir machen. Und jetzt habe ich überlegt, was mache ich denn, was mir auch gefällt und denen auch gefällt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, das klassische Telefon zu nehmen und irgendwie eine Geschichte zu suchen, die also über längere Zeit jetzt in den nächsten Tagen so anhält. Und da fragte ich dann meine Tochter und die hat wahnsinnig gerne Michael Ende, Unendliche Geschichte gelesen. Oh, Schmöker. Aber warum nicht anfangen? Und so haben wir jetzt in den letzten Tagen eine halbe Stunde, so am Abend, gelesen und es war mucksmäuschenstill und danach sind mir die Tränen wirklich gekommen, weil es für mich und für die Kinder eine unglaubliche Geschichte, unendliche Geschichte ist.
Das können wir sehr, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und planen Sie denn eine Neuauflage oder eine Weiterauflage?
Was für eine Auflage? In
das ja so weiterhin, vielleicht ja, aus einem anderen.
Abend, also abends, wenn.
Jeden Tag aus Michael Ende.
Mhm. Also eigentlich jetzt mal, es ist ja, läuft ja auch gerade erst. Also ich kriege das Buch sowieso nicht durch. Es geht gar nicht so sehr, jetzt das Buch zu schaffen. Ich lese es auch langsam, weil da hat es ja eigentlich auch nur seine Qualität. Und wir machen das jetzt, das muss nicht jeden Tag sein, wenn die irgendwas haben, ist klar. Aber es ist jetzt mal Programm angedacht. Und allein das ist schon sehr schön.
Das Erstaunliche, Frau Maslowski, ist ja, Herr Quarch, bitte kommen Sie mit rein ins Gespräch, dass da Jugendliche sind. Sie sagten, glaube ich, Frau Maslowski, so 14 Jahre alt.
Ja, 10 bis 14.
10 bis 14, also in einem ganz interessanten Alter, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Und die sitzen nicht zu Hause mit dem Tablet oder vor dem Laptop. Das machen die auch.
Und wie?
Aber es ist schon attraktiv, wenn ihre Großmutter ihnen vorliest am Telefon aus einem Buch mit Seiten aus Papier.
Ja, man muss nicht vergessen, ich war 30 Jahre Lehrerin, habe da vielleicht gewisse Fähigkeit auch. Auf jeden Fall war ich sehr erstaunt, dass am anderen Ende kein irgendwie Gekaue oder irgendwas war.
Herr Quarch.
Also es spricht erstens für eine gute Rezitationskunst und zweitens ist es natürlich auch ein wirklich guter Stoff, den Sie sich da ausgesucht haben. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dieses Beispiel zeigt, gerade auch bei jungen Leuten, ich sehe das auch mit meinen eigenen Kindern, also ich habe auch so etwas älter, 15 und 17 sind meine beiden, die sind ja durchaus empfänglich für Geist, gerade in diesem Alter. Und es ist nur so, dass sie eben oft durch diese große Zerstreuungsindustrie, die auch über das Internet auf sie hereinprasselt, überhaupt nicht die Zeit und Gelegenheit finden, tatsächlich auch sich geistigen Dingen zuzuwenden. Aber wenn es denn mal in diesem Fall eben dann auch durch die Not der Situation erzwungen geschieht, dann kann es sein, dass sie darauf total resonant sind. Und ich finde, das ist auch wiederum so etwas, was wir im Augenblick sehen können. Diese geistige Nahrung, ja, die haben wir uns in den letzten Jahren auch immer nur sehr selten gegönnt. Jetzt plötzlich scheint wieder Zeit dafür zu sein, weil eben das normale Geschäftsleben zum Erliegen kommt. Und ich merke, viele Menschen stellen jetzt erst fest, was ihnen da eigentlich eine ganze Weile gefehlt hat, ja, und wie groß der Hunger danach ist. So gesehen finde ich, ist das ein sehr schönes Beispiel, was wir gerade gehört haben. Und ich finde, das wäre großartig, wenn wir damit auch andere Hörerinnen und Hörer ermutigen könnten, diesem Beispiel zu folgen.
Und Zeiten wie diese lehren uns ja auch zu erkennen, wie wertvoll Familie ist. Oder zumindest Partnerschaft.
Genau, Sie werden lachen, das werde ich jetzt noch zum Schluss sagen. Am Schluss habe ich mitgekriegt, dass meine erwachsene Tochter, 44, auch die ganze Zeit dabei saß.
Ah, hat gelauscht. Ja. Frau Maslowski, vielen Dank, dass Sie angerufen haben und davon erzählt haben. Den Jüngeren unter uns, Michael Ende, sei empfohlen, ganz interessanter Stoff. Und vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, ob Ihre Enkel da noch empfänglich sind. Es schreibt uns Frau Laubenthal aus Main. Aber vielleicht ist es auch Frau Main aus Laubenthal, spielt keine Rolle. 40 Kilometer jedenfalls entfernt von ihrem Wohnort ist ein kleiner Zirkus gestrandet. Die Menschen dort sind sehr bedürftig. Und diese Dame gibt Geld und Kinderbekleidung und Esspakete, damit dieser kleine Zirkus da über die Runden kommt. Auch ein schönes praktisches Beispiel, wie man helfen kann. Barbara Scheel ruft uns an. Frau Scheel, berichten Sie, erzählen Sie.
Hallo, ich bin 78 Jahre alt und meine Enkel wohnen sehr weit weg und mein Sohn ebenfalls. Und ich höre immer wieder, dass sehr viele Angebote übers Internet gehen. Gut, ich habe vor vielen Jahren, mein Sohn hat mich praktisch gezwungen, mich mit Internet und PC zu beschäftigen und ich habe das auch getan. Aber ich sehe in meiner Umgebung, wo sehr viele alte Leute wohnen, dass die mit PC überhaupt nichts anfangen können. Das heißt, alle Möglichkeiten der Hilfe, die über Internet gehen, können von ihnen nicht, ja, kommen bei ihnen nicht an. Und deswegen denke ich, dass gerade wenn man in so einem Einfamilienhaus wohnt, dass es besser wäre, wenn die regionalen Zeitungen und die regionalen Hörfunke besser veröffentlichen, dass man das per Telefon anfordern kann, denn die alten Leute können das Telefon alle bedienen.
Ja, und jeder hat mit Sicherheit auch eines. Wie ist es bei Ihnen persönlich, Frau Scheel, die digitalen Techniken, Sie persönlich, nutzen Sie die oder haben Sie das, was Sie gerade erzählt haben, auch in eigener Erfahrung?
Ich habe ja die E-Mail geschrieben, aufgrund deren Sie mich angerufen haben. Ich habe ein Smartphone und meine Enkel und mein Sohn, die schicken mir immer wieder so kleine Videos, was sie gerade machen oder wie Blumen im Garten aufgegangen sind und so weiter. Und ich schicke ihnen eben auch kleine Videos, um ihnen zu zeigen, wie es mir momentan geht.
Ja, das ist schön. Weil Sie das gerade sagten mit den Zeitungen, es gibt auch einige Meldungen, die sich quasi bedanken bei den fleißigen Zeitungsausträgerinnen und Austrägern. Und viele sagen, doch dieses gedruckte Papier morgens im Postkasten zu haben, ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das kommt eben gerade auch von der Gruppe, die eben mit den digitalen Techniken es nicht so haben. Deswegen danke, Frau Scheel, dass Sie auch daran erinnert haben. Danke. Und Herr Quarch, einerseits ist es jetzt natürlich ein Segen, dass wir diese ganzen digitalen Möglichkeiten ja haben, wie wir auch gerade von Barbara Scheel da gehört haben. Man kann über den großen Teich hinweg mit seinen Enkeln chatten und die sogar sehen und die können was in die Kamera halten. Auf der einen Seite ersetzt diese Kommunikation die direkte zwischenmenschliche über das Telefon oder ist es eine Ergänzung?
Das beantworte ich mit einem entschiedenen Jein. Ich glaube, Ergänzung ist schon das richtige Wort. Ich muss selber gestehen, ich gehöre zu denen, die auch lange Zeit Berührungsängste mit diesen digitalen Medien hatten. Wir haben gestern im Kreise von Freunden eine Campfire-Session über einen Internet-Provider gemacht, wo man tatsächlich 16 Gesichter vor sich auf dem Monitor hat, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Wir haben 2 Stunden lang auf einer sehr intensiven, sehr innigen Weise, wirklich vom Herzen weg, uns über die Situation unterhalten. Da flossen Tränen. Und ich muss sagen, ich war bass erstaunt, dass eine solche innige Kommunikation über diese Medien tatsächlich möglich ist. Das ist die gute Nachricht. Die andere gute Nachricht ist die, dass ich gleichzeitig feststelle, die Sehnsucht und auch der Drang danach, jemanden mal wieder in den Arm nehmen zu können oder auch eben physische, körperliche Nähe zu haben, nimmt umgekehrt proportional dazu gleichfalls zu. Das heißt, ich glaube, es ist einfach beides. Wir merken gerade, wie kostbar, wie unendlich wertvoll es ist, mit Menschen auch in Fleisch und Blut, physisch, analog, wie man so sagt, umgehen zu können. Aber sehen auch, dass wir neue Medien haben, die uns tatsächlich in solchen Situationen wie jetzt sehr hilfreich sein können.
Digital ist gut, ersetzt aber nicht analog. Das ist auch eine der Überschriften, die Sie in Ihren 15 Lektionen von Corona da zu Papier gebracht haben. Und man muss ja auch dazu sagen, das sagen uns auch viele Hörerinnen und Hörer, wie gut, dass es Internet gibt und dass das auch alles weiter funktioniert, weil sonst würden wir uns auch langweilen. Und wenn da jemand ein neues Handy bekommt und kämpft sich dann gerade durch 140 Seiten Bedienungsanleitung, weil er noch vom alten Schlage ist und sagt, ich muss erstmal die Bedienungsanleitung lesen, ehe ich so ein Ding anschalte, dann ist er mindestens für 3 Tage ausgelastet und das auch eher mit einem positiven Gefühl, weil er eine sinnvolle Beschäftigung hatte. Auch diese Rückmeldungen bekommen wir hier. Was kommt auf den Tisch? Frau Claudia Petschul schreibt, dass sie offenbar sehr verbunden sind mit Gemeinden in Italien und dass sie auch regelmäßig dorthin gereist sind, dass es sogar dort in Italien ein Ferienhaus gibt. Insofern sind die natürlich mit den Menschen dort sehr vernetzt und sie versuchen jetzt herauszubekommen, wie kann man diesen Italienerinnen und Italienern dann helfen, also den Friseurinnen dort, den Kaffeebesitzern, die sie alle kennen. Und sie sammeln also Geld und schicken das dorthin und versprechen aber gleichzeitig wiederzukommen bei der nächsten Möglichkeit und dann gemeinsam die Beträge abzufrühstücken zwischen den Deutschen und den Italienern. Auch eine Möglichkeit. Dann haben wir, und ich fahre fort in den Mails, die zu uns reinkommen. Ich schreibe gerade Noten zu einem Stück, erstelle MP3-Dateien zum Üben und nehme mit meinem Mann zusammen eine erste Einspielung auf. Diese Dateien schicken wir an die bisher über 30 mitmachenden Laienmusikanten zwischen 7 und über 70 Jahren, die dann selbst eine bestimmte Stimme üben und zu unserer Einspielung dazu spielen, diese aufnehmen und an uns zurückschicken. Also wieder ein Beispiel, ohne digitale Technik wäre das gar nicht möglich. Sie fährt fort, alle Aufnahmen landen dann bei uns, wir bauen diese Stimmen zusammen, alle Beteiligten können sich das Ergebnis dann anhören. Das ist natürlich kein Ersatz, schreibt Elke Wiesenberg. Das ist natürlich kein Ersatz für gemeinsames Musizieren, aber die sehr erfreuten Reaktionen auf unsere Idee zeigen, dass das Bedürfnis zu Musik machen gerade in dieser Zeit da ist und wir ihm so ein wenig entgegenkommen können. Passt Herr Quarch auch mit diesen ganzen Erfahrungen zusammen, das Singen, wie wir das gerade gehört hatten von der Hörerin, wie wir das aus den Balkongesängen auch wissen, die ja international da stattfinden, dass Musik offenbar ein ganz wichtiges Mittel ist, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt aufrechtzuerhalten?
Ja, definitiv. Ich meine, Musik spricht halt einfach eine Sprache, die irgendwie alle verstehen, die tatsächlich auch über digitale Medien gut transportierbar ist. Ich habe gerade gestern noch so ein kleines YouTube-Stück gesehen von einem italienischen Chor, der tatsächlich über solche digitalen Plattformen den Gefangenenchor aus Nabucco eingeübt hat. Das ist wirklich herzzerreißend, wirklich ergreifend. Das ist toll. Nein, ich denke, Musik hat nicht nur diese verbindende Kraft, sondern das sollte man bei der Gelegenheit vielleicht auch erwähnen, es hat auch eine wirklich heilende Kraft. Also es gibt ja inzwischen einen medizinischen Zweig, der nennt sich Kulturheilkunde, bei dem man herausgefunden hat und sehr sorgfältig erforscht, dass geistige Nahrung, Kunst, Schönheit alles Dinge sind, die unser Immunsystem stärken. Das heißt, wer jetzt solche Dinge dann übers Internet oder auch noch zu Hause über den eigenen CD-Player oder wie auch immer konsumiert, der tut nicht nur etwas für sein soziales Miteinander, sondern auch gleichzeitig was für seine Gesundheit. Auch nicht unerheblich.
Raffaele Ferdinando Schacher schreibt aus Rorschach in der Schweiz und weist damit darauf hin, dass es in anderen Regionen der Welt wesentlich schlimmer ja ist bei uns. Ich zitiere, was wir seit einigen Wochen im Westen als Ausnahmezustand erleben, ist in ganz vielen afrikanischen Ländern seit 50 Jahren normaler Alltag. Extrem hohe Sterblichkeitsrate bei Jung und Alt, von Malaria bis Ebola. Ich bin dann gespannt, wie solidarisch wir uns verhalten, wenn das große Sterben in Afrika beginnt. Herr Quarch, sind wir auch in der gegenwärtigen Diskussion über das, was in unserem Land, der Bundesrepublik Deutschland, passiert, zu zentriert auf die eigene Suppenschüssel? Haben wir zu wenig Blick hinaus in die Welt?
Ach, das würde ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, dass es in Deutschland schon auch eine große Wahrnehmung von den anderen Krisenregionen dieser Welt gibt. Aber ich glaube, diese Krise wirft uns zunächst einmal tatsächlich auf uns selbst. Und sie wirft uns, und dem kann ich wieder sehr viel Positives abgewinnen, sie wirft uns auf Europa. Mich hat es wirklich sehr bewegt und berührt zu lesen, dass es Kliniken in Sachsen gibt oder auch in den Grenzgebieten zu Frankreich, wo einfach nicht ausgenutzte Klinikkapazitäten im Augenblick dadurch genutzt werden, dass man Leute aus Italien oder aus Frankreich per Flug herbeiholt, dass das überhaupt auch logistisch alles so schnell funktioniert im innereuropäischen Grenzverkehr, finde ich wirklich großartig. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass Corona auch dazu führen wird, dass wir uns stärker als Europäer begreifen, dass jetzt wirklich auch die europäische Solidarität gefragt ist, gerade eben auch im Blick auf diese so unglaublich schwer betroffenen Länder, Spanien und Frankreich. Ich denke, da liegt jetzt zunächst mal unser Fokus, was nicht heißen soll, dass wir nicht die anderen auch im Blick behalten sollen. Aber in solchen Krisenzeiten muss man einfach auch schauen, wo können wir wirklich was bewegen, wo können wir den Hebel effektiv und erfolgreich ansetzen. Und im Augenblick ist einfach die Not in unseren südlichen Nachbarländern am allergrößten. Und wenn wir da was tun können, sei es, dass wir eben über Direktvertrieb von dort einfach Produkte kaufen, womit man den Menschen dort eine große Freude macht, sei es, dass man ihnen Solidaritätsbekundungen schickt, das ist für mich erstmal das Prioritäre. Alles andere sehen wir dann.
Herr Quarch, können wir das machen, dass wir mal einen gewagten Blick in die Zukunft werfen? Hoffen wir, dass die Krise bald überwunden ist, dass wir wieder Tritt fassen, dass das Leben sich Schritt für Schritt normalisiert? Was wird von der im Moment an den Tag gelegten Solidarität unter uns bleiben? Glauben Sie, dass dieser Effekt Bestand hat? Oder wird es wieder zerbröseln in dem Maße, wie wir in die Normalität zurückgehen?
Also ich glaube, es wird sich wirklich was ändern. Ich habe noch mal ein bisschen in den Geschichtsbüchern geschaut, als die große Pest im 14. Jahrhundert in Italien und in Europa wütete und ein Drittel der Bevölkerung dahin raffte, entstand kurz danach der Humanismus und daraus ging die Renaissance hervor und es wurde wirklich etwas anders, grundlegend anders in der Welt. Ich glaube, man darf nicht auf so ganz schnelle Transformationen hoffen, aber ich denke, gerade auch die jüngere Generation, meine Kinder, ja, die jetzt diese Krise so miterleben, bei denen wird sich das tief einprägen und sie werden sehen, dass die Ideale, die ihnen bislang gepredigt wurden, die etwas mit schnellem Geld, schnellem Erfolg und so weiter zu tun haben, vielleicht doch in ihrem Glanz eine ziemliche Delle bekommen haben und dass das Solidarische, das Gemeinschaftliche viel stärker in den Vordergrund rückt. Ich glaube, auch in der Ökonomie wird sich einiges verändern. Wir werden Verstaatlichungen erleben. Dieser ganze Turbokapitalismus und Liberalismus der Vergangenheit, der bricht gerade wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und ich denke, gerade wenn sich neue Formen des Miteinanderwirtschaftens, vor allen Dingen auch eines nachhaltigen Wirtschaftens jetzt in dieser Situation herausschälen, dann ist Corona tatsächlich dazu gut gewesen, dass die Menschheit einen ganz großen Schritt in die richtige Richtung getan hat. Ich halte das für eine wirkliche Option, wenn wir es nur wollen und wenn wir uns auch gegenseitig daran bekräftigen, dass wir das wollen.
Ulrich Probst in Aachen. Sie haben eine halbe Minute Zeit, um uns Ihre Sicht auf die Dinge zu erklären.
Oh, knapp. Ja, ich wollte eine Anregung machen. Und zwar, was wir in den vergangenen Jahrzehnten beobachten konnten, war eine zunehmend krasser werdende Atmosphäre von Kasernenhof in vielen Unternehmen und Behörden in den Hierarchien. Und da ist es, glaube ich, notwendig, dass wir da war faktisch nur Karrierismus und Anpasslertum gewünscht. Und wir müssen lernen, dass wir sozusagen wieder intellektuell werden, also erkenntnisorientierter im Umgang miteinander, hört man ja allenthalben auch in Ihrer Sendung immer wieder, aber ich wollte Ihr Beispiel am Anfang nennen, den Hölderlin, das war eigentlich ein Spinner, ein Aussätziger, ein vielleicht sogar teilweise auch ein Chaot, wusste er zum Teil ja auch selbst von sich. Und solche Leute sind aber genau oft die Vordenker. Ja. Und die werden wie Aussatz behandelt oder wie Idioten in den Hierarchien insbesondere. Sie werden verhindert. Die fähigsten Leute bei uns, da gibt es einen Professor C. aus Heidelberg, der zum Beispiel in den Quantentheorien wesentlich dazu beigetragen hat, der wurde einfach ignoriert hier in Deutschland. Nur einer von vielen, vielen, vielen. Deutschland ist dafür bekannt, dass seine Vordenker hier fliehen müssen.
Ja, jetzt kommen wir natürlich ein bisschen weg von unserem Thema, wie wir uns gegenseitig helfen. Darf ich an Sie die Frage stellen, wie helfen Sie denn konkret?
Wir einfach lernen müssen, wieder Respekt vor Ideen zu haben, auch wenn es manchmal Spinnertum ist.
Nochmal ganz konkret, Herr Probst, haben Sie denn auch was in Ihrer unmittelbaren Lebensumgebung, wo Sie eingreifen, wo Sie sagen, das mache ich jetzt für meine Mitmenschen?
Ja, tue ich. Ich versuche genau in dieser Richtung innerhalb von solch einer Struktur etwas zu bewirken. Und hier und da habe ich zwar Gehör, aber die Einzelnen sind zu schwach. Okay. Die Mehrheit sitzt und sitzt und sitzt. Und das gilt gerade in solchen Strukturen, weil man sich nicht traut, weil man leise Vorteile nimmt. Und darüber müssen wir reden lernen, alle öffentlich.
Wir haben es verstanden. Vielen Dank.
Auch in Ihrer Struktur.
So machen wir. Ja, da sind Sie jetzt aus der Leitung gefallen, was nicht Absicht war. Herr Probst, danke. Wir haben das verstanden. Herr Quarsch, wir diskutieren jetzt nicht, inwieweit Hölderlin ein Spinner war. Da können sich die Philosophen wahrscheinlich sehr, sehr streiten. Katrin Düren schreibt, in unserer Nachbargemeinde hat ein Raumausstatter dazu aufgerufen, Baumwollstoffe zu spenden und Mundschutzmasken zu nähen. Die Masken werden von ihm gewaschen und mit Beteiligung der Arztpraxen und Pflegestationen verteilt. Die Beteiligung daran ist sehr groß. Ich bin in Serie gegangen mit den schönen Damast-Mundschutzmasken. Ein kleiner Beitrag zur Solidarität. Also fast also auch schon einen modischen Aspekt, der hier genannt wird. Dann noch Senta Reisenbüchler. Wir haben gemeinsam ein Nachbarschaftstelefon eingerichtet, das diese Woche anläuft. Zwischen 10 und 18 Uhr ist immer jemand telefonisch erreichbar zum Austausch, zum Zuhören in diesen verrückten Zeiten und zum praktischen Alltagshilfe vermitteln. Herr Quarsch, wir müssen aus der Sendung raus. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie kommentiert und eingeordnet haben. Wir haben sicherlich nicht zum letzten Mal gesprochen. Wir müssen nicht unbedingt immer Hölderlin unterm Arm haben, aber in diesem Fall war es der Fall. Zu sein, zu leben, das ist genug, warum wir Hölderlin brauchen. Christoph Quarch erschienen in Legenda Q. Kann Sie jetzt nicht mehr fragen, was Sie noch konkret für die Mitmenschen machen? Doch, ich frage Sie, denn ich weiß, Sie können in 10 Sekunden antworten.
Ich zitiere Hölderlin. Es werde von Grund aus anders, der Wurzel der Menschheit sprosse die neue Welt. Das ist es, was ich den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte.
Und wenn Sie das so schnell jetzt, meine Damen und Herren, nicht mitbekommen haben, das können Sie nachhören, wie Sie alles nachhören können, auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Vielen Dank, Christoph Quarch. Wir machen jetzt gleich nach 5 Minuten Nachrichtenpause weiter. Und dann, in Zeiten von Corona, ist gerade für blinde Menschen Situation nicht gerade einfach. Darüber und über Ähnliches reden wir dann in der kommenden halben Stunde. Weiter mit Andrea Stopper am Mikrofon. Wie leben Menschen mit Behinderungen in Zeiten von Corona? Das ist unser Thema in den nächsten 25 Minuten. Meine Damen und Herren, willkommen mit zuzuhören, wenn ich jetzt mit Jürgen Dusel spreche. Hallo, Herr Dusel, guten Tag. Herr Dusel, können Sie uns hören?
Ich kann Sie sehr gut hören.
Ah, jetzt haben wir uns. Ich kann Sie sehr gut hören. Wunderbar, jetzt haben wir uns zusammen. Jürgen Dusel ist der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Ich kann dazu sagen, Sie sind von Geburt an stark sehbehindert. Und gerade am Ende der vergangenen halben Stunde habe ich noch kurz zitiert aus einer Mail von Ann-Kathrin, 28 Jahre alt, aus Dresden. Und sie hat gesagt, in Zeiten von Corona ist es gerade für blinde Menschen nicht einfach. Und ich fahre noch fort im Vorlesen aus ihrer Mail. Meine Haushaltshilfe zum Beispiel hat gesagt, sie kommt nur, wenn es wirklich brenzlig ist. Meine Sozialarbeiterin von der Eingliederungshilfe sagt, wir beschränken den Kontakt aufs Telefonische oder auf Sprachnachrichten, was dank Sprachausgabe eben möglich ist. Einkaufen wird schwierig, denn Einkaufshilfe wird es bald auch nicht mehr geben. Herr Dusel, wie ist die Situation der behinderten Menschen im Augenblick? Müssen wir uns Sorgen machen und wenn ja, in welchen Bereichen?
Naja, das ist tatsächlich schon für viele Menschen mit Behinderungen nicht nur eine Herausforderung, sondern es ist richtig schwierig. Die Hörerin hat das vollkommen richtig geschildert. Jetzt muss man wissen, dass es in Deutschland ungefähr 14 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen gibt. Das ist im Grunde ein Sechstel der Bevölkerung. Und wir alle haben ja, wenn wir über Menschen mit Behinderungen sprechen oder darüber nachdenken, bestimmte Bilder in den Köpfen. Die meisten assoziieren mit dem Thema Menschen mit Behinderungen jemand, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Aber mir ist wichtig zu sagen, dass eben die Gruppe der Menschen mit Behinderungen total unterschiedlich ist, komplett heterogen ist. Das kann die schwerbehinderte Lehrerin sein, das kann im Verkauf jemand sein, der nach einer schweren Erkrankung mit Behinderung lebt, das kann eine Schülerin sein. Deswegen ist mir wichtig, erstmal zu sagen, es geht wirklich um ganz viele unterschiedliche Menschen und deswegen ist natürlich auch die Situation für die höchst unterschiedlich. Aber wie für alle anderen auch, eine echte schwierige Situation zurzeit.
Also eine sehr heterogene Gruppe mit entsprechender Vielfalt an Einzelproblemen. Nur mal bei dieser Gelegenheit, Herr Dusel, finden Sie eigentlich in diesen Corona-Zeiten Gehör? Werden Sie einbezogen als Sachwalter, als Interessenvertreter der Menschen mit Behinderungen, wenn die Bundesregierung berät?
Ja, das erlebe ich schon und ich finde gerade jetzt auch im Zusammenhang mit der Berichterstattung, wenn Sie Fernsehen schauen, dann werden Sie feststellen, dass sehr viele Sendungen, beispielsweise die Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts oder auch des Gesundheitsministeriums, dass die beispielsweise mit Gebärdensprache übersandt werden. Das heißt, wir merken jetzt schon in der Situation, dass sich gerade in dem Bereich, was beispielsweise die Barrierefreiheit in der Kommunikation betrifft, dass sich wirklich was tut. Mir ist einfach wichtig zu sagen, viele Menschen denken bei Inklusion, bei der Teilhabe eben ganz schnell an das Thema gemeinsames Lernen. Das ist auch ein wichtiges Thema, aber von diesen 14 Millionen Menschen werden nur ungefähr 3% mit der Behinderung geboren und mehr als 90% erwerben ihre Behinderung weit nachdem sie zur Schule gegangen sind. Deswegen ist das gemeinsame Lernen trotzdem wichtig, aber wir erleben jetzt gerade in der Situation der Pandemie, dass eben ganz andere Themen eine Rolle spielen, beispielsweise die Zugänglichkeit zu Informationen, die Frage, wie kann man sein Leben organisieren, wie sieht es mit unserem Gesundheitssystem aus? Ja. Und das ist eine völlig neue Situation.
Wir müssen da gleich nochmal über den Zugang eben zur Information sprechen, über welche Kanäle man das sicherstellen kann. Ich will gerade nur noch zu Ende führen, die Ann-Kathrin, 28 Jahre aus Dresden, die schreibt auch noch in der Mail, aber auch ich als Mensch, der hilfebedürftig ist, biete in Zeiten von Corona meine Hilfe an. Seit letzten Jahr, Dezember, kümmere ich mich in Dresden aus eigenem Antrieb um Gastarbeiter aus der Slowakei und aus Tschechien. Also das ist ja eigentlich, Herr Dusel, ein schönes Beispiel, dass auch diese 6% der Bevölkerung in jeder Weise mit einbezogen sind. Das macht im Grunde Hoffnung.
Es sind nicht nur 6%, sondern jeder Sechste. Und, und natürlich, viele Menschen mit Behinderungen bringen sich ein, beispielsweise in Selbstvertretungsorganisationen oder auch in anderen Bereichen. Wir haben manchmal so den Eindruck, dass viele denken, dass Menschen mit Behinderungen, jetzt sage ich das in Anführungsstrichen, so defizitäre Wesen seien, in Anführungsstrichen. Aber Menschen mit Behinderungen haben natürlich wie alle anderen auch ganz viele Ressourcen und ganz viele Optionen, ganz viele Möglichkeiten und können sich einbringen und bringen sich natürlich auch ein.
Wollen wir mal eine junge Frau mit in unser Gespräch hineinnehmen, die genau das macht, Herr Dusel, was Sie gerade in der Theorie sagen. Praktischerweise, Anastasia Umrig, können Sie mich hören?
Ja, hallo.
Hallo Frau Umrig, guten Tag.
Hallo Frau Umrig.
Das war der Herr Dusel, den Sie da gehört haben, den Sie mit Sicherheit kennen. Sie sind, Frau Umrig, mit Ihren um die 32 Jahre, so genau müssen wir das gar nicht wissen, betroffen von einer Muskelerkrankung. Sie sind auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen, mit dem Sie aber Ihren Alltag gestalten können, mit persönlicher Assistenz. Und das Interessante ist, Sie sind Gründerin eines Fashion-Labels. Erzählen Sie uns ein bisschen aus Ihrem Alltag. Wie kriegen Sie Ihren Beruf in Übereinstimmung mit Ihrer Behinderung?
Ja, also ich habe einige Berufe, sage ich mal. Ich bin zum einen, wie Sie gesagt haben, habe ich ein Design-Label zum Thema Vielfalt. Erzähle ich aber auch über Führungsmanagement, also das heißt, weil ich ja Mitarbeiterinnen führe, stehe ich auf der Bühne öfter und erzähle, wie man in die echte Führungskraft kommt. Genau, und ich lebe sehr vielfältig. Ich schreibe auch Artikel und aktuell auch in meinem ersten Buch. Also
ein ganz breites Portfolio als Coach, als Rednerin, als Autorin. In Hamburg sind Sie zu Hause. Wie sieht es jetzt konkret im Augenblick aus? Alle müssen zu Hause bleiben. Sie auch?
Ja, ich bin, ich gehöre generell zur Risikogruppe, aber das schon immer. Also für mich, ob das jetzt Corona ist oder andere Bezeichnungen hat, ich bin einfach eine Risikogruppe und deshalb sowieso im Winter auch mehr zu Hause. Für mich persönlich hat sich erstmal so gesehen wenig geändert. Allerdings bin ich ja auf Assistenz angewiesen, auf 6 Menschen, die bei mir Tag ein, Tag aus arbeiten. Und ich bin darauf angewiesen, dass diese Menschen gesund bleiben. Denn wenn sie aussetzen, wenn die einen Infekt bekommen, haben wir alle gleich hier ein Problem. Und zwar nicht nur ich, sondern das ganze Team auch. Und das ist das Problem für mich aktuell.
Ja, Jürgen Dusel, was kann man da tun? Ist diese Befürchtung ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also wenn diese Dame sagt, 6 Assistenzkräfte hat sie. Was passiert, wenn der eine oder andere ausfällt? Wie reagieren wir in unserer Gesellschaft?
Das ist wirklich ein großes Problem. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass gerade wer auf Assistenz angewiesen ist, der kann nicht einfach damit aufhören, sondern braucht natürlich diese Assistenz weiter. Und das gilt nicht nur für die Dame jetzt aus Hamburg, sondern das ist beispielsweise auch für viele, ganz viele Menschen, die in Wohneinrichtungen leben für Menschen mit Behinderungen, die darauf angewiesen sind, dass sie betreut werden, dass sie versorgt werden, dass sie zum Teil auch gepflegt werden. Und wenn beispielsweise in solchen Wohneinrichtungen dann eine Infektion stattfindet, dann ist es ganz, ganz schwierig teilweise, dass Menschen aus den Wohneinrichtungen in Krankenhäuser kommen. Das ist ein echtes Problem. Das meinte ich auch, als ich sagte, dass sozusagen bestehende Problemlagen, die wir haben in Deutschland, beispielsweise was die Zugänglichkeit zum medizinischen System betrifft für Menschen beispielsweise mit schweren Mehrfachbehinderungen, die verschärfen sich jetzt in der Situation. Die Dame hat jetzt, Rumrik hat gesagt, dass sie auf Assistenz angewiesen ist. Und das ist natürlich genau die gleiche Situation. Ne? Wenn da jemand krank wird, dann hat man tatsächlich ein Problem.
Aber ist, Herr Dusel, und was tun wir dann, nicht gerade diese große Gruppe, ich sag's nochmal, natürlich 14 Millionen sind nicht 6%, diese 14 Millionen Menschen, sind wir der Gefahr ausgesetzt, dass diese Gruppe am ersten als erste hinten runterfällt, wenn die Probleme sich verschärfen?
Also wir müssen zumindest auf diese Gruppe besonders Acht geben. Und deswegen ist es, gerade wenn es um Vermeidung von sozialen Kontakten geht, und zwar für uns alle in Deutschland, auch so wichtig, dies zu tun. Und zwar nicht nur für unsere eigene Gesundheit, sondern tatsächlich auch für Menschen, die in irgendeiner Weise beispielsweise eine Immunreduktion haben oder in einer besonderen Weise gefährdet sind. Das sind ältere Menschen, aber das sind tatsächlich auch Menschen mit Behinderungen, in der Tat. Und wir arbeiten sehr stark zurzeit daran, dass wir beispielsweise im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung dann im Ernstfall wirklich auch gut sind. Mhm.
Anastasia Umrig, diese Zeit ist geprägt für uns alle durch eine Art des Stillstandes. Wie nehmen Sie diesen Stillstand, diese Verlangsamung des gesamten Lebens wahr?
Also für mich ist die Zeit sehr interessant, vor allem aber auch, was ich erkenne daran auch eine Schönheit, und zwar empfinde ich diese kollektive Einsamkeit als etwas Inklusives, weil auf einmal spüren wir alle, dass es gar nicht mehr um Behinderung geht, um die Figur, ob wir dick oder dünn sind oder schwarz oder weiß, sondern es geht einfach um diesen Überlebenskampf sozusagen. Und das ist etwas, was uns als Gesellschaft stärkt und tatsächlich auch inklusiv macht. Denn auf einmal ist die Behinderung gar kein Thema mehr. Wir sind alle zu Hause. Mhm. Wir sind alle darauf angewiesen, dass die Zeit möglichst gut rumgeht. Und das finde ich irgendwie auch neu und wichtig.
Haben Sie denn, Frau Umrig, in den letzten Tagen Beispiele erlebt einer besonderen oder einer zusätzlichen Zuwendung der Menschen in Ihrer Umgebung, die plötzlich sensibler sind und sagen, Anastasia Umrig, kann man was für Sie tun? Oder ist das auf dem gleichen Level geblieben wie in den Monaten vorher?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich sowieso schon einen sehr starken Freundes- und Familienkreis habe. Also ich habe da jetzt, ich persönlich für mich, nicht besonders mehr Aufmerksamkeit erlebt. Aber ich bin im Internet sehr aktiv, auf Twitter besonders. Und da beobachte ich das schon, dass Menschen sehr umsichtiger geworden sind und viel mehr Hilfe anbieten. Mhm. Facebook gibt es eine Gruppe für Hamburg, wo Menschen reinschreiben, ob man für jemanden auch mal Klopapier mitbringen kann. Und da beobachte ich schon einen Zusammenhalt. Das finde ich ganz schön. Mhm.
Herr Dusel, ist das die Gelegenheit, Zusammenhalt zu üben, der dann hoffentlich auch in der Nach-Corona-Zeit Fortbestand haben wird?
Ja, das hoffe ich sehr. Ich merke das auch, dass eine größere Achtsamkeit, eine größere Sensibilität tatsächlich gesellschaftlich da ist. Und ich glaube, es wäre einfach unheimlich wichtig, dass es uns gelingt, diese Achtsamkeit, diese Bereitschaft auch was zu verändern, auch die eigene Blickrichtung mal zu verändern, dass wir das in die Zeit nach Corona hinkriegen. Also insbesondere das Thema Barrierefreiheit, das ich kurz angetickt habe, wo ja die meisten nur an die Rampe denken vor dem Haus. Und ich habe gesagt, es ist ganz wichtig für Menschen beispielsweise, die taub sind, die nicht hören können, dass die Informationen, die sie ja wirklich jetzt lebensnotwendig brauchen, in der Situation, dass sie die tatsächlich auch in Gebärdensprache bekommen, damit sie die verstehen können, weil das ihre Muttersprache ist. Und ich wünsche mir sehr, dass wir lernen, das in die Zeit danach mit rüberzunehmen, dass wir zugänglicher werden und dass uns klar ist, da geht es nicht um irgendwas Nettes, was wir tun, da geht es nicht um irgendwas Karitatives, was wir tun, sondern es geht letztlich um die Umsetzung von fundamentalen Grundrechten. Mhm. Es geht darum, dass Menschen mit Behinderungen auch Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind und sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen auch. Mhm. Und das ist wichtig, immer wieder zu sagen, dass es eben Aufgabe des Staates ist, nicht nur so Versprechen zu machen in Gesetzen, denen man sagt, ihr könnt teilhaben, ihr könnt dabei sein, ihr könnt gemeinsam was machen, sondern dass es Aufgabe des Staates ist, und damit meine ich den Bund, die Länder, aber auch die Kommunen, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich auf diese Rechte verlassen können, dass sie die leben können.
Und vielleicht sind die Herausforderungen dieser Zeit auch ein Anlass, das wirklich ernst zu nehmen und es eben nicht nur bei Forderungen oder bei Worthülsen eben zu belassen. Denn das
in der Tat. Wenn Sie, Entschuldigung, wenn ich das nur sagen darf, aber wenn Sie wissen, dass nach Selbstauskunft der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland nur rund 25% der Arztpraxen überhaupt barrierefrei erreichbar sind, dann wird Ihnen klar, was da noch sich verändern muss. Ja. Und ich glaube, dass dieses Thema der Teilhabe, dass wir dieses Thema eben weiter diskutieren müssen. Also nochmal, es geht natürlich auch um gemeinsames Lernen, aber es geht natürlich um alle Lebensbereiche. Es geht um die Frage des Wohnens, es geht um die Frage der Arbeit, es geht darum, wie man tatsächlich auch das Gesundheitssystem nutzen kann. Denn die Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte wie anderen auch.
Und weil, Herr Dusel, Sie gerade die Wohnproblematik ansprechen. Ja. Wir weiten mal das Thema ein bisschen und nehmen auch die Menschen mit geistiger Behinderung mit hinein. Ich lade Sie beide ein, Frau Umrig und Herr Dusel, mal zuzuhören. Hier sagt uns ein paar Sekunden eine Pflegerin etwas über die Situation von geistig Behinderten zurzeit in einem Wohnheim.
Die Schichten haben sich verändert. Normalerweise ist ja eine Tagesbetreuung und die Leute sind tagsüber nicht auf den Wohngruppen. Aktuell sind sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf den Wohngruppen. Das merkt man natürlich, das ist ein Riesenunterschied. Die Leute können nicht so viel raus. Die Leute gehen zu Sportgruppen, nicht in die Werkstatt normalerweise. Und das findet alles nicht statt aktuell. Das heißt, der Alltag ist komplett anders und die Mitarbeiter müssen natürlich dann auch 24 Stunden am Tag anders eingesetzt werden. Es ist ja ein Unterschied, ob wir unten 10 Leute haben oder oben jetzt hier auf den Wohngruppen 23.
Ja, also wie wichtig es ist, wirklich von der Basis zu erfahren, wie die konkreten Gegebenheiten im Augenblick sind. Und da will ich auch noch den Wohnheimleiter, einen Wohnheimleiter, Stefan Solf heißt er, zu Wort kommen lassen von der Lebenshilfe e.V. in Frankfurt am Main über die Schwierigkeit, geistig Behinderte in Anführungszeichen einfach so mal in die Praxis oder ins Krankenhaus zu bringen.
Wenn Bewohner hier wirklich ernsthaft erkranken sollten, dann sind die Krankenhäuser häufig nicht in der Form in der Lage, Menschen mit geistiger, mit kognitiver Beeinträchtigung adäquat zu versorgen. Es ist eine besondere Situation, wenn ich mich im Krankenhaus befinde. Für Menschen mit einer kognitiven Einschränkung ist das eine ganz besondere Herausforderung, weil er zum Teil diese Situation auch nicht versteht. Wenn er dann auch wirklich ernsthaft erkrankt ins Krankenhaus kommt, dann wird dort häufig eine medizinische Versorgung gewährleistet, aber die pädagogische Betreuung ist einfach häufig zu wenig da.
Und genau das ist das Problem, über das wir auch gleich noch im Weiteren reden wollen. Charlotte Pfalz-Blitzinger ist jetzt am Telefon, die ich herzlich begrüße. Hallo, Frau Pfalz-Blitzinger.
Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, in der Sendung zu sein.
Sie sind auch sehr wichtig und ich muss ein wenig ausholen. Sie haben 4 erwachsene Kinder. Ein Sohn ist behindert, das ist der Robert. Er lebt in einer Einrichtung, in der er sich im Prinzip sehr wohlfühlt und tagsüber arbeitet er in einer Werkstatt. Jetzt müssen Sie uns ein wenig die momentane Situation erklären. Diese Einrichtung ist jetzt wegen Corona geschlossen worden, so ziemlich von jetzt auf gleich. Alle Eltern mussten ihre Kinder abholen. Wie war das?
Ja, das kann man nicht ganz so flächendeckend behaupten, zum Glück. Also ein Teil der Wohnstätten, die dieser Träger unterhält, läuft weiter. Mhm. Nur die Einrichtung eben, wo unser Sohn lebt und auch sehr gerne lebt seit 7 Jahren, die ist jetzt leider geschlossen worden, was auch für unseren Sohn wirklich sehr einschneidend ist. Also gerade was eben schon angesprochen worden ist, ein Mensch mit einer kognitiven Einschränkung, der versteht ja die Zusammenhänge gar nicht so, wie andere Menschen mit einem klugen Kopf das verstehen können. Und für ihn sind das jetzt Existenzängste, die das auslöst. Also er hat sich sehr lange daran gewöhnt, dort ein schönes Zuhause zu finden und sich auch abzunabeln vom Elternhaus. Und jetzt plötzlich ist die Situation, ohne dass er auch gefragt werden konnte und etwas entscheiden durfte, also von wegen Autonomie, ist sie ganz anders. Und er muss zurück in das Elternhaus, wo man erst gesagt hat, wenn man erwachsen ist, ist das ganz normal, dass man da auch rausgeht. Also das war ja auch eine Forderung, die wir an ihn hatten.
Und jetzt geht es praktisch wieder zurück in die andere Richtung. Und Herr Dusel, da müssen Sie uns jetzt helfen. Herr Dusel, Sie hören hier Frau Pfalz-Blitzinger. Und Sie haben ja vorher auch schon zugehört, wissen, dass Jürgen Dusel bei uns in der Sendung ist, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Herr Dusel, das, was die Dame gerade schildert, das verstößt ja eigentlich gegen das Teilhabegesetz.
Ja, natürlich. Aber nochmal, wenn tatsächlich eine Infektion in der Einrichtung ist, dann ist das für den jungen Mann eine totale Katastrophe. Natürlich, weil man es natürlich erstmal verstehen muss. Aber das ist natürlich oftmals die Reaktion dann der Einrichtungen. Und die Einrichtungen sind insgesamt natürlich jetzt auch zurzeit in einer ganz schwierigen Situation. Wir haben das ja vorhin gehört, dass die Menschen mit Behinderung eben beispielsweise nicht mehr rausgehen, dass sie nicht mehr in Werkstätten arbeiten. Jetzt hat die Bundesregierung ein Sozialschutzpaket auf den Weg gebracht. Da ging es darum, dass beispielsweise Werkstätten für behinderten Menschen jetzt nicht die Insolvenz droht, weil wenn niemand mehr da hingehen darf, in Anführungsstrichen, findet da auch jetzt sozusagen keine Arbeit und auch keine Wertschöpfung mehr statt. Aber das bedeutet für die Einrichtungen, dass die Menschen eben nicht tagsüber in der Werkstatt sind, sondern eben in der Einrichtung. Und das Personal ist aber im Grunde so geplant, als wären die Menschen in den Werkstätten. Das ist eine Riesenherausforderung. Und da erreichen mich natürlich auch eine ganze Menge an Hilferufen und auch an Vorschlägen, wie man das verändern kann und verbessern kann.
Ja, Frau Pfalz-Blitzinger, wie kommt denn Robert jetzt mit der Situation zurecht?
Ja, wir machen es ihm natürlich so nett wie möglich. Wir haben jetzt hier bei uns zu Hause mit meinem Mann zusammen eine kleine Corona-WG gegründet und versuchen ihm eine Struktur zu geben. Interessant oder wichtig ist natürlich auch, dass ein Mensch mit einer kognitiven Einschränkung noch viel stärker darauf angewiesen ist, dass von außen eben bestimmte Rhythmen, bestimmte Strukturen im Tag etabliert sind, weil er sich die selber vielleicht gar nicht schaffen kann. Er arbeitet normalerweise in einer Landschaftsgärtnerei und macht das auch sehr gerne, ist sehr viel draußen. Also wir versuchen ihn dann im Garten zu beschäftigen bei uns und zum Glück haben wir auch einen. Nur gibt es natürlich andere Familien, in denen das nicht so einfach gelingen kann, sowas aufzufangen.
Anastasia Umrich, Sie haben die Geschichte gerade gehört vom Robert. Könnten Sie ihm etwas mitgeben? Und wir kommen damit auch in unsere Schlussrunde hinein, in der wir Sie unbedingt nochmal hören möchten, Frau Umrich. Was ist Ihre Forderung? Was ist Ihr Wunsch?
Mein Wunsch ist es einfach, dass wir versuchen, alle zusammen uns auf das Heute zu beziehen und einfach Tag für Tag durchstehen und uns nicht in die Schwere begeben, was übermorgen sein könnte, weil ich glaube tatsächlich, dass jetzt aktuell alle etwas tun, dass es gut und besser wird. Und ansonsten würde ich aber trotzdem mir schon mal Gedanken machen wollen und mir auch Wünsche von der Bundesregierung, wie können wir das für die Zukunft besser machen? Weil jetzt kommen alle Fehler oder Versäumnisse raus und die müssen dann behoben werden.
Charlotte Pfalz-Blitzinger, als Mutter eines geistig behinderten erwachsenen Sohnes, mir fällt gerade ein, von Ihnen können wir doch allerhand lernen. Denn wenn man behinderte oder kranke Kinder hat, dann ist die Angst vor Keimen ja immer da. Sie wissen ja wahrscheinlich ganz genau, was passieren könnte, wie tödlich vielleicht das eine oder andere sein müsste. Und Sie achten mit Sicherheit extrem auf Hygiene. Das heißt also, die ganze Bevölkerung könnte von Ihnen doch jetzt lernen.
Also ich möchte dazu sagen, ich bin außer einer Mutter, bin ich auch im Projekt Wir in der Lebenshilfe Frankfurt aktiv als Selbsthilfeplattform für Angehörige von Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen. Und da sind mir ganz viele Meldungen jetzt zugegangen, auch im Vorhinein zu dieser Sendung, von Familien, die damit ganz extrem zu tun haben. Also die, für die das ein alltägliches Kämpfen ist gegen Infektionsrisiken, die sie bewältigen müssen. Im Alltag bei unserem Sohn ist das nicht so schlimm. Aber ich denke, das, was Frau Umrich gesagt hat, nämlich, dass heutzutage in dieser besonderen Situation vielen Menschen das begegnet, was für uns Normalität ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Input. Also da bedanke ich mich auch bei Frau Umrich dafür, weil das, was unsere Familien erleben, nämlich, dass man teilweise sehr isoliert lebt, sehr auf sich aufpassen muss, in einer Extremsituation sowieso ist mit der Behinderung, sehr viel Disziplin und Struktur braucht und auch angewiesen ist auf alle Menschen, die im Herzen einem gut sind und freiwillig einfach dieses Leben auch teilen. Das ist ein wichtiger Input und auch was der Philosoph vorhin in ihrer Sendung gesagt hat, dieses zu sein, zu leben, das ist genug. Das leben unsere Menschen mit Behinderungen, mit geistigen Behinderungen sehr, sehr stark und das ist auch sehr physisch. Also dieses mal gedrückt werden, ganz nah sich auch fühlen dürfen, ist unerlässlich. Und da ist natürlich dieses jetzt in sozialer Distanz bzw. physischer Distanz sein so ein bisschen ganz schwierig.
Danke Ihnen beiden dafür. Jürgen Dusel, 10 Sekunden haben Sie noch. Ich denke, Sie haben aufmerksam zugehört. Was können Sie versprechen, Zusagen in Aussicht stellen?
Also ich kann vielleicht noch einen Wunsch äußern. Ich wünsche mir einfach, dass wir in der Zeit nach Corona nicht einfach zum alten Modus zurückfinden, sondern dass uns klar ist, dass Menschen mit Behinderungen Teil unserer Gesellschaft sind und dass es ihr Recht ist, teilzuhaben, und zwar in allen Bereichen des Lebens. Und ich wünsche mir einfach, dass dieser Blick, dass wir den Blick weiten und eben nicht nur über das Thema gemeinsames Lernen reden, sondern über alle Lebensbereiche.
Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Ich danke Ihnen allen dreien, Astansia, Umrich und Charlotte Pfalz-Blitzinger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute im Vormittag des Deutschlandfunks mitzuwirken. Es kommen Nachrichten, danach melde ich mich dann wieder.